und Abmarsch. Einmal Berlin und zurück zum Nulltarif. Was für eine beschissene Tagesbilanz. Ich erwischte zum Glück den hinteren, mit Bordrestaurant ausgestatteten Teil des ICE. Jetzt ein Bier und gleich noch eins. Herrlich. Hier bin ich Mensch, hier darf ich sein. Am gegenüberliegenden Vierertisch schnitt eine außerordentlich aparte Frau ihren beiden kleinen, wohlerzogenen Kindern das Essen klein. Ein Haps für Mama, ein Haps für Papa, ein Haps für Oma, ein Haps für Opa. Brav wie die Vögelchen sperrten die Kleinen ihre Münder auf, wenn sie an der Reihe waren. Kein Futterneid, kein Kleckern, kein Quengeln, kein Nichts. Gut erzogen, leicht erziehbar. Da beißt sich die Supernanny die Zähne aus und das Bootcamp bleibt denen auch erspart. Am Tisch dahinter saß ein Rentnerpaar, das einen mit dem Leben ausgesöhnten Eindruck machte. Die Frau trank Rot, der Mann Weißwein. Er hatte die Eigenart, am Glas nur zu nippen und die winzigen Schlucke unendlich langsam auf der Zunge zergehen zu lassen. Ganze Schnauze voll Wein. Das jedenfalls pflegte die Zunge bei der Weinverkostung für gewöhnlich zu sagen. Von Wein verstand Onkel Friedrich nämlich auch etwas. Zunge ist Zunge ist Zunge. Die Frau schaute ihren Mann liebevoll an, dann blickte sie aus dem Fenster. Dann wieder zum Mann. Das Leben war halbwegs gut gelaufen und jetzt konnten sie einfach nur mal so sitzen. Auch der Kellner fügte sich ins friedliche und freundliche Bild. Er sah aus, als wäre er schon über 70. Alles an ihm war sympathisch nachlässig. Die ausgebeulte Knitterhose, das zerknitterte Beulenjackett mit Schuppennestern auf beiden Schultern, die wirren, gelbstichigen Haare, sogar das Hemdchen aus der Hose. Toll. Er brauchte niemandem mehr etwas zu beweisen und freute sich, so kurz vor der Pensionierung, sicher schon auf die Subventionsmilliarden, die bald auf sein Privatkonto fließen würden. Vielleicht war es sein Lebenstraum, als Weltraumtourist den Mars oder wenigstens den Mond zu bereisen. Mein Segen hatte er. Immer öfter halten Kreationen von fernsehbekannten Starköchen Einzug in die Bahnspeisekarte. Dialog von Kresseschaum-Salbeisüppchen und Kochschinken-Tatar. Monolog von Kotelett wäre mir lieber gewesen. Gleich aufschreiben. Guten Tag, ein großes Bier.
Pilz haben wir nur 0,3.
Ach so, ja, stimmt. Na, dann eben Weizen.
Danke.
Na dann, fein, danke auch. Ich nahm mir vor, nachher ein paar ganz einfache Sachen zu erledigen, die gestern liegen geblieben waren. Uhr am Computer richtig stellen, Kopf der elektrischen Zahnbürste austauschen, welken Blumenstrauß entsorgen. Die Nerven hatten jetzt Feierabend und der Kopf und Bauch, Beine, Po und überhaupt alles. War das alles wieder ein Stress gewesen? Der ganze Tag ein einziger Stressor. In Stressor klingt schon Aggressor mit. Stress, Stress, Stress. Das Wort gibt es auch noch nicht ewig. Großmutter hat es jedenfalls in ihrem ganzen Leben noch nicht einmal benutzt. Scheiße kommt in ihrem Wortschatz auch nicht vor. Naja, nicht ganz. Ein einziges Mal habe ich es, sie vor sich hin murmeln hören. Im Zusammenhang mit dem engen, dunklen, ungünstig geschnittenen Käferhaus. Scheißhaus! Ich habe mal gelesen, Stress sei eine Kreation amerikanischer Wissenschaftler, die, stolz auf ihre Entdeckung, nichts Besseres zu tun hatten, als unverzüglich auch den Rest der Welt mit der einsilbigen Worthülse zu überziehen. Cola, Star Wars, Elvis, Levi's, Stress. Unter extremen Stresssituationen konfiguriert sich das Hirn bisweilen neu. Die Prozessoren werden dann in Reihe geschaltet und erlauben eine rasend schnelle, sequentielle Informationsverarbeitung. Dann produziert der Kopf statt schwach angereicherter Gedanken intelligente Algorithmen, makroskopische Skalen, Inflation, sowas in der Art. Ein Quatsch schon wieder. Das Bier schmeckte herrlich. So gut hatte mir Bier noch nie geschmeckt, aber das kommt einem bei Bier öfter mal so vor. Jedoch nur bei Bier. Geheimnis Bier. Herrlich diese Anflutung, die leider viel zu kurze Phase zwischen Nüchternheit und Rausch, in der die quälende, gestochen scharfe Wahrnehmung der Realität mit jedem Glas ungenauer wird. Amerikanische Wissenschaftler könnten zur Abwechslung mal was Sinnvolles erfinden. Eine Pille etwa, mit der sich dieser erste Teil des Rausches stabilisieren ließe. Man wäre nicht mehr gezwungen, weiterzusaufen, sondern wirft eine Tablette ein und alles bliebe so schön, wie es gerade ist. Den ganzen Tag leicht angesoffen, was für eine herrliche Vorstellung. Abgesehen davon, dass exzessives Trinken in chronischen Depressionen endet. Schwergewicht und Schwergemüt Ernest Hemingway legte deshalb immer wieder längere Trinkpausen ein. Es ging ihm dann zwar deutlich besser, aber dafür langweilte er sich entsetzlich. Den Teufel mit dem Belzebub ausgetrieben. Langeweile ist verdünnter Schmerz. In Klammern Ernst Jünger. Fortan pendelte Hemingways Leben zwischen Langeweile und Depression hin und her, unschlüssig, wie es sich entscheiden sollte. Das Ende kennt man ja. Herrlich, der Glimmer. Ich döste vor mich hin und der Tag verlor seinen Schrecken. Er löste sich gewissermaßen in nichts auf. Dieser angenehme Zustand wurde je durch einen neuen Gast beendet. Eine junge Frau pflanzte sich an den letzten freien Vierertisch, in meiner Blickrichtung. Eine schwitzende Dicke mit Rucksack, geflochtener Haut und Tina Turner Kartoffelstampfern wäre ja in Ordnung gewesen, aber diese Schönheit mit dem Nimbus einer Diva vergangener Epochen war nicht in Ordnung. Diva vergangener Epochen, das war nämlich mein erster Gedanke. Ihr ausgeprägter Mund war fast etwas zu groß für das schmale Gesicht mit den hohen Wangenknochen und den mandelförmigen blaugrauen Augen. Der lange Hals, die schönen langen Haare, da war irgendwas Slawisches mit drin, ganz dezent. Viertel oder Achtel oder Achteltriole oder Sechzehntel. Eine außergewöhnlich schöne junge Frau und, da mir nichts Originelleres einfiel, speziell. Nicht die durchschnittliche, geheimnislose Schönheit ausgelutschter Supermodels, sondern die seltsam entrückte Aura eines ausgestorbenen Typus. Das theatralisch ausdrucksvolle Gesicht einer Unberührbaren, einer einst weltberühmten Schauspielerin, die sich nach ihrer großen Zeit weder fotografieren ließ, noch in der Öffentlichkeit zeigte. Eine, die bereits zu Lebzeiten den eigenen Mythos nährte, aus der Zeit gefallen, in den 30ern konserviert. Entrückte Stammeleien eines Songs, ich war auch in irgendwas konserviert. Naja, der Alkohol, die Erschöpfung. Aber schön war sie, wirklich wunderschön. Sie schaute in die Karte. Es war doch alles gerade ganz gut gewesen, so eine Scheiße, die sollte wieder abhauen. Kaum kommt jemand wie sie, ist kein Platz mehr für mich. Vielleicht findet sie ja nicht zu fressen und geht gleich wieder. Ich schaute zu den alten Leuten hinüber und dann aus dem Fenster und versuchte, mich wieder auf den Bierglimmer zu konzentrieren. Klappte nicht. Das gewohnte Programm ratterte los. Jede schöne Frau konfrontiert mich sofort mit meinen sämtlichen Unzulänglichkeiten. Die hatte bestimmt auch eine Topfigur, ist ja immer so. Ich hatte das Gefühl, sie anzustarren wie ein idiotisches Tier. Mein Gott, wer oder was war ich eigentlich? Seltsames, graubraunes, behindertes Leben, gezeichnet von den Strapazen vieler grimmiger Tage. Plötzlich blickte sie auf und schaute mir direkt ins Gesicht. Erwischt. Als ob ich es geahnt hätte. Noch bevor ich meinen Blick abwenden konnte, lächelte sie. Es war ein offenes, herzliches Lächeln, ohne eine Spur von Geringschätzung, Tadel oder Spott. Meine Reaktion? Ich zuckte mit den Schultern. Tatsächlich, Achselzucken. Was sollte das? Was wollte ich damit ausdrücken? Entschuldigung, hallo? Ich kann gerade nicht? Ein Wahnsinn. Um die Situation halbwegs zu retten, versuchte ich zurückzulächeln. Da ich keine Routine in freundlichen Gesichtern habe, verdrehten, verrenkten und verstauchten sich alle 42 für die Mimik verantwortlichen Muskeln. Mein Mund blieb in halber Bewegung stecken und erstarrte zur Maske. Zum Glück kam der Ober, um ihre Bestellung aufzunehmen. Die Gelegenheit, endlich pinkeln zu gehen. Danach würde ich mir ein freies Abteil suchen und mich darin bis Hamburg verschanzen. Als ich mich aus der Bank schraubte, wurde mir auch noch schwindelig. Obwohl ich starr geradeaus guckend an ihrem Platz vorbeiging, registrierte ich aus den Augenwinkeln, dass mich ihr Blick verfolgte. Irgendwann reicht's auch mal. Höfliche Menschen schauen weg, wenn sich jemand schämt oder unwohl fühlt. Metzgergemüt. Ich blieb bestimmt 5 Minuten auf der Bordtoilette, bis ich mich halbwegs wieder gefangen hatte. Mir fiel ein, dass ich noch nicht gezahlt hatte, so eine Scheiße. Als ich auf meinen Platz zurückging, blieb mein Blick kurz an ihrem Hinterkopf hängen. Auch sehr schön. Schöne Menschen sind von hinten oft noch schöner als von vorn. Hässliche sind von allen Seiten gleich hässlich und haben immer platte Hinterköpfe. Eine Laune der Natur. Ich schloss die Augen und versuchte, mich auf die kümmerlichen Reste des Alkohols zu konzentrieren. Ach Gott, ach Gott. Mit einem Mal roch es gut. Ich öffnete die Augen und wäre fast ohnmächtig geworden. Die Frau stand vor mir und schaute mich freundlich an. Entschuldigung, ich habe die ganze Zeit schon überlegt. Bist du Markus? Ja, genau. Wer war das? Was wollte die? Woher kannte die mich? Ich war mir nicht sicher, aber als du eben rausgegangen bist, habe ich dich an deinem Gang erkannt. Ach so, ja. Alles klar. Das Einzige, woran man sich noch Jahre später erinnert, ist mein affenartiger Gang. Der seltsam asynchron pendelnde Oberkörper, der ganz woanders hin will als die untere Hälfte. Die Schultern steif, eine ewige Fermate. Danach kommt irgendwas und die Beine haben noch einmal einen ganz anderen Rhythmus. Triole gegen Synkope gegen Quintole. Als ob ich mir als Kind einen Splitter in den Fuß getreten hätte, der seither auf einen bestimmten Nerv drückt und mich in diese Watschelbewegung zwingt. Sabine Dausel hatte mal gesagt, ich ginge wie ein Mülleimer, was auch immer das heißen mochte. Du kennst dich wahrscheinlich nicht mehr. Ich bin Janne, Marienkäferweg 24a, das muss jetzt ungefähr 10 Jahre her sein. Erinnerst du dich? Janne? Das sollte Janne sein? Die nervige kleine Dickmadam, der ich mal ein halbes Jahr Englisch Nachhilfeunterricht gegeben hatte, eine solche Verwandlung hatte ich überhaupt noch nie gesehen. Vom Saulus zum Paulus. Ich setz mich mal. Ach so, ja, ja. Deine Großeltern wohnen doch auch noch in der Käfersiedlung. Meine Eltern auch und mein älterer Bruder, Gunther. Kannst du dich noch erinnern? Gunther, der hatte sich doch auf ewig verpflichtet. 12 Jahre. Während der Zeit hat er Betriebswirtschaft studiert und jetzt ist er Unternehmensberater. Er tut jedenfalls so. Er ist seit 5 Jahren verheiratet und hat sich tatsächlich in der Käfersiedlung ein Haus gekauft. Ach, Herr Gemini. Plötzlich änderte sich ihr Blick. Forschend, ernst, gläsern, beschlagen. Ich bin auch erst seit ein paar Monaten wieder in Deutschland. Ach, Warst du im Ausland?
Was für eine Frage, köstlich. Die Bundesrepublik hat mich freigekauft.
Hä, freigekauft? Verstehe ich nicht. Was sollte das denn jetzt?
Wollte sie mir etwas Privates anvertrauen, nach gerade mal 2 Minuten, vertraulich und ungefragt?
So ein uncooler Style passte doch gar nicht zu ihr. Und überhaupt, Geiseln, freigekauft. Deutsche Geiseln sind so schlimm. Blockieren wochenlang die Hauptberichterstattung der Nachrichtensendung und sind nach ihrer millionenteuren Auslösung auch noch undankbar oder entpuppen sich als langweilige Trantüten oder beides.
Bei mir ist einiges schiefgelaufen. Ich war für längere Zeit in Bolivien und eine Woche vor meinem Rückflug haben sie mir alles geklaut. Geld, Handy, alles außer dem Pass. Den hatte ich im Hotel gelassen und dann habe ich mich überreden lassen. Sie machte eine bedeutungsvolle Pause.
Ja, also überreden lassen. Wozu überreden lassen?
Hast du schon mal den Begriff Maulesel gehört?
Maulesel?
Oder Schlucker?
Verstehe ich nicht.
So nennt man Drogenkuriere.
Aha, und darauf hast du dich eingelassen?
Ich wusste nicht mehr weiter und dann haben die mich am Flughafen leicht geschnappt mit einem halben Kilo Kokain im Bauch. Die haben einen Blick dafür. Ich war wohl aufgedunsen wie ein Hamster, der seine Jungen gefressen hat. Zu 20 Jahren bin ich verurteilt worden. Die Gefängnisse da sind das härteste.
Ach, ja?
Im Landesinneren war das, mitten im bolivianischen Urwald und ich die einzige Europäerin.
Ich schaute verlegen weg. Hör doch auf, Mädchen.
Von den Einheimischen wird das Gefängnis Bananenknast genannt. Nach einem halben Jahr sind schlagartig fast alle Gefangene entlassen worden, also alle politischen. Und das waren ja fast alles politische, wegen den 50-Jahr-Feiern der Revolution. Die hat der Präsident zum Anlass genommen für einen Gnadenerlass.
Präsident, Revolution, 50-Jahr-Feiern? Ich kannte mich in Bolivien nicht so aus.
Ach so, ja. Wir waren danach nur noch 9 Gefangene und von denen sind 3 in andere Gefängnisse verlegt worden. 2 sind gestorben und die letzten 3 eine nach der anderen entlassen worden. Am Ende war ich ganz allein, die einzige Gefangene.
Wie, ganz allein? Ein ganzer Knast für eine Person?
Sie beugte sich konspirativ vor und senkte ihre Stimme, wie jemand, dem es schwerfällt, über ein schreckliches Ereignis zu sprechen.
Und einen Spitznamen haben sie mir auch gegeben.
Spitznamen? Was für ein Spitznamen?
Mama Bonute.
Mama Bonute? Wieso das denn?
Sie begann zu glucksen und machte eine schwer zu deutende Handbewegung.
Ich könnte wohl ewig so weitermachen.
Ach so, verarscht, wie originell.
Sie hatte wohl gleich durchschaut, dass meine Gutgläubigkeit zuweilen an Geistesschwäche grenzt und man es mit mir machen kann, so richtig machen kann. Mir käme es niemals in den Sinn, jemanden, den ich seit 10 Jahren nicht gesehen habe, zur Begrüßung als allererstes zu verarschen. Auch niemanden, den ich 5 Jahre oder 7 Wochen oder 4 Tage nicht gesehen hatte. Verarschung gehört einfach nicht zu meinem Programm. Ich bin so gottverdammt höflich, dass, wenn sich jemand neben mich auf eine Parkbank setzt, ich aber gerade gehen will, ich so lange, bis der andere nicht das Gefühl hat, ich ginge wegen ihm, sitzen bleibe. In Klammern Schachtelsatz zum Analysieren, Obertertia.
Egal. So gottverdammt höflich bin ich. Mama Bonuda, eine Unverschämtheit.
Tut mir leid, aber die Geschichte ist mir gerade eingefallen, ich schwöre.
Im Moment ausgedacht, oder wie?
Ja, ich musste das einfach bringen, ich hätte das nie wieder hingekriegt.
Vorschlag, ich schenke sie dir. Ab jetzt ist es deine Geschichte und ich gebe einen aus.
Na gut, ich nehme noch ein Bier.
Sie bestellte 2 Weizen. Mit mir konnte man es machen, wirklich. Erst eine reinhauen und dann einen Schnaps ausgeben.
Zum Glück hatte sich meine Befangenheit gelegt. Mama Bonute, Bananenknast, Maulesel. Vielleicht war sie ja lustig.
Kommt bei Frauen leider nicht allzu häufig vor.
Das galt es rauszufinden, jetzt war ich am Drücker.
Mal was anderes, fällt dir was zu Pfeifenrauchern ein?
Pfeifenraucher? Weiß nicht. Wie meinst du denn das?
Der innere Kern, verbindende Charakterzüge, Typologie.
Aha, Typologie.
Es gibt auf der ganzen Welt insgesamt und überhaupt nur ungefähr 10 verschiedene Typen, bereinigt.
Kann sein, ich kenne jedenfalls keine Pfeifenraucher. Genauso wenig wie ich Astronauten oder Klimaforscher kenne. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass Pfeifenraucher 4-mal häufiger von ihren Frauen betrogen werden als Zigarettenraucher.
Hm, kann gut sein, ist sogar wahrscheinlich.
Arglose Genusstypen, die sich mehr für ihre kostspieligen Hobbys interessieren als für ihre Frau. Und deshalb nach Strich und Faden belogen, betrogen, hintergangen und ausgenommen werden wie die Weihnachtsgänse. Pfeifenraucher sagen Sachen wie, neue Autos sind seelenlos, nur Oldtimer haben Sexappeal.
Sprach's und klopfte die Pfeifensammlung aus.
Wieso interessiert dich das überhaupt? Bist du Pfeifenraucher oder willst du einer werden?
Piff, paff, die Rübe brennt, sag ich nicht.
Na gut, dann nicht. Also weiter. Pfeifenraucher fahren Autos mit Airbag-Maximalausstattung, 63 Airbags und sie benutzen Blockadewörter.
Was sind denn Blockadewörter?
Zum Beispiel Bedarfsklärung,
was du alles weißt.
Ja, und jetzt mal Pfeifenraucherinnen. Das ist doch viel interessanter.
Kenne ich keine.
Ich aber, Ulrike Meinhof.
Die hat Pfeife geraucht?
Ja, und die anderen RAF-Frauen auch.
Ach Quatsch.
Ja natürlich, Enslin Mohnhaupt, Hogefeld. Das war der einzige private Luxus, den die sich geleistet haben. Praktisch das einzige Privateigentum überhaupt. Alles klar, ich sag nur Bananenknast. Sie lachte. Das mit der Meinung stimmt übrigens. Das hatte mit der RAF aber nichts zu tun. Bei der RAF hat sie nicht mehr geraucht, nur vorher, als sie für die konkret geschrieben hat. Und wieso hat sie das Gerauche ausgerechnet bei der RAF aufgegeben? Gerade da doch. Aber keine Pfeife, nur noch Zigaretten. Ja, ja, als die RAF noch Bader-Meinhof-Bande hieß. Und Sartre, hat der nicht auf Pfeife geraucht? Wie kommst du denn jetzt auf Sartre? Weil der die Terroristen damals im Knast besucht hat. Wie beurteilst du eigentlich seine damalige Haltung? Welche damalige Haltung? Wozu? Das war doch ein Paradebeispiel freiwilliger Selbstverblendung. Der Besuch in Stammheim. Oder interessiert dich das nicht? Bist du kein politischer Mensch? Da ging's schon wieder los. Sie wollte mir auf den Zahn fühlen. Streberscheiße, ekelhaft. Ex-Studentin, die mit angelesenem Quatschkram hausieren geht. Freiwillige Selbstverblendung. Ich glaub, mich laust der Affe. Ich glaub, mich streift ein Bus. Ich glaub, mein Schwein pfeift. Was denn eigentlich mit dir los? Willst du schon wieder Streit anfangen? Ich könnte dir jetzt auch ein paar Sachen an den Kopf werfen, von denen du noch nie was gehört hast. Von der würde ich mir nicht nochmal die Butter vom Brot nehmen lassen. Jetzt nicht mehr. Schön hin, schön her. Wer war ich denn? Eben. Ach ja, tut mir leid. War nicht so gemeint. Das ist leider eine Schwäche von mir. Schlechte Angewohnheit ist in gewissen Szenekreisen gang und gäbe, hat wohl abgefärbt. Ich bin aber kein Szenekreis. Mich strengt sowas einfach nur an. Der Lungenzug ist abgefahren. Was? Fiel mir gerade ein, wegen Pfeifenrauchern. Hab ich mal gehört. Ich glaub, das war der Titel einer Fernsehreportage. Vielleicht ist dir damit geholfen. Na, mal sehen. Jetzt was Einfaches. Musical-Fans. Schnäppchenjäger, Sparfüchse, betanken ihre Autos an Billigtankstellen in der Pampa und machen die Reservekanister auch gleich noch mit voll. Durchforsten morgens als erstes die Tagespresse nach günstigen Telefonvorwahlen. Und das ganze Geld, das sie sparen, investieren sie in neue Tickets, spielen im Winter Dart und buhlen im Sommer. Du hast ja vielleicht grausame Vorurteile. Wenn man immer nur zurückguckt, ist irgendwann nichts mehr da. Der war gut, jetzt musste ich auch lachen. Wo hast du denn den her? Weiß ich auch nicht mehr, irgendwo aufgeschnappt. Sehr gut. Weißt du eigentlich, warum der deutsche Fußball international nicht mehr konkurrenzfähig ist? Nee, wieso? Weil die deutschen Profikicker aus dem Stand nur 55 cm in die Höhe springen können, während ein Durchschnittssportler schon 50 cm schafft. Spitzensportler anderer Disziplinen hingegen 70 bis 80 cm. Mehr braucht man doch wohl nicht zu sagen. Das hast du ja bestimmt gerade wieder ausgesagt. Ich glaub dir kein Wort. Du, wir sind gleich am Hauptbahnhof. Ach, schon. Schade. Dann doch schade. Du musst hier bestimmt raus. So sehe ich voraus. Ich wohne in einem so langweiligen Stadtteil, dass sich auf dem Weg von der U-Bahn zu meiner Wohnung an der Kleidung Spinnweben bilden. Du wohnst bestimmt in Ottensen oder Altona. So ungefähr. Kannst du mir nicht mal deine Telefonnummer geben? Ach so, ja. Ich kritzelte meine Nummer auf den Reiseplan. Wieso gab sie mir nicht auch ihre Nummer? Ich traute mich natürlich nicht, sie danach zu fragen. Stattdessen? Aber nicht anrufen. Ich rufe dich auch nicht an. Cooler Spruch. Sie sagte nichts und grinste. Wohlwollend. Ich schrumpfte wieder aufs Normalmaß. Naja, dann grüßen wir deinen Bruder. Die natürliche Distanz zwischen uns war endgültig hergestellt. Bis bald, Markus. Sie stand auf, legte ihre Hand auf meine Schulter und küsste mich auf die Wange. Das war schön. Wahrscheinlich war es nur deshalb so entspannt und leicht gewesen, weil die Kluft zwischen uns so groß war. Ich machte mir zum Glück nichts vor und sie wusste sowieso Bescheid. Als ich auf dem Bahnsteig an ihrem Fenster vorbeiging, traute ich mich, ihr einen Blick zuzuwerfen. Sie winkte und machte ein freundliches Gesicht. Ich stieg eine Station früher aus, holte mir beim Asia-Imbiss S4, in Klammern Thunfisch japanischer Art, und setzte mich in den Sandpark. Menschenleer, bis auf zwei Omis, die unter der wohlwollenden Aufsicht der Schachfiguren ein munteres Schwätzchen hielten. Über was die wohl immer so sprachen.
Und dann habe ich dem Oheim aber eine sowas von gehaschte Epistel geschrieben.
Recht so, schlafen könnt ihr noch genug. Der Holzpyjama bleibt noch eine Weile im Schrank hängen und der Sensemann hat bis auf weiteres Hausverbot. Der Thunfisch schmeckte für Imbissfraß sensationell. Die benutzen immer frischen Koriander. Was das ausmacht. Mit frischen Kräutern kann man sich den Einsatz von Geschmacksverstärkern sparen und die Salzkeule sowieso. Nach einer Weile wurde ich müde und schlurfte nach Haus. Manchmal tapert man, manchmal watschelt man, manchmal stolziert man und heute schlurfte ich eben. Es ging mir zur Abwechslung mal ganz gut. Das musste fürs Erste reichen.